MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher und Zuseherinnen, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Wir freuen uns wieder, Thomas von der Ostensacken zu Gast zu haben, mit dem wir schon mehrere Videos gemacht haben über Syrien, über die Entwicklungen in Syrien, kurz vor und dann nach dem Sturz des Assad-Regimes. Und wir wollen so eine Art neues Update dieser Entwicklungen machen. Also das heißt, darüber sprechen, was sich in den letzten Tagen und Wochen getan hat und dann vor allem auch darüber sprechen, was das jetzt eigentlich alles für Europa bedeutet, nachdem die EU letzte Woche ja zumindest angekündigt hat, einen Teil der Syrien-Sanktionen aufzuheben. Ist natürlich die Frage, soll sie das nicht, muss sie da bestimmte Bedingungen dran knüpfen oder ja, wie sieht das alles aus? Also zunächst einmal herzlich willkommen, Thomas, schön, dass Danke. Du dir Zeit genommen hast. Fangen wir mal mit den politischen Entwicklungen in Syrien an. Es gab letzte Woche zum ersten Mal oder die erste Sitzung dieser im Dezember angekündigten nationalen Dialogkonferenz. Wie ist das Ergebnis? Was hat sich da zugetragen?
Gemischt, würde ich sagen, oder gemischt auch in der Einschätzung von den Leuten in der syrischen Opposition, denen man irgendwie politisch und persönlich nahesteht. Es wurde erstmal heftig kritisiert, dass die Einladungszeit sehr, sehr kurz war, 48 Stunden, also viele aus dem Ausland gar nicht mehr geschafft haben, teilzunehmen. Dass außerdem Vertreter der kurdischen Parteien, auch vor allen Dingen aus dem Nordosten Syriens, nicht geladen gewesen sind und diese ganze Veranstaltung doch sehr kurz war mit nur einem Tag. Man kann sich das vorstellen, ein Tag mit 600 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, da kommt nicht so besonders viel Gehaltvolles zu raus. Positiv wurde wahrgenommen. Erstens natürlich, dass man sich da sozusagen im Palast des Volkes getroffen hat, also einem alten eigentlich Ort für die Assad-Diktatur und jetzt ganz normale syrische Bürgerinnen und Bürger da über ihre Zukunft verhandeln konnten. Und was am Ende an Erklärungen rauskam, war im Prinzip vergleichsweise okay inhaltlich, also Freiheit, Pressefreiheit, Inklusion, Diversität, also die Schlagworte, die wir alle auch schon jetzt seit ein paar Monaten immer wieder hören, aber wenig wirklich sozusagen Substanzielles und Konkretes. Und die Frage ist, war das jetzt der sozusagen Auftakt für eine Reihe von solchen sehr wichtigen Konferenzen, in denen einfach die verschiedenen Teile der syrischen Bevölkerung und der politischen Szenerie sich über Zukunft austauschen können? Oder war das so eine Art von One-Time-Event, was dann eher ein mehr medienwirksames, öffentlichkeitswirksames Effekt hatte? Ne? Man hat dann ja auch jetzt so ein Verfassungskomitee nominiert aus 7 Leuten, das sehr schwergewichtig Mitglieder der regierenden HTS sind und mit der Aufgabe, eine Übergangsverfassung auszuarbeiten. Und da sozusagen ist wieder diese Ambivalenz zu sehen. Also es sind wenig Frauen in diesem Komitee. Es ist niemand sozusagen von der politischen kurdischen Organisationen. Und wie gesagt, die Befürchtung ist, dass das alles dann doch ein bisschen sehr stark dominiert wird wieder von der regierenden HTS.
Kann man schon irgendwie sagen, was inhaltlich dabei rauskommen wird bei dieser Übergangsverfassung, die da jetzt ausgearbeitet werden soll? Also es gibt ja immer Leute, also speziell auch in Europa, die alle davon reden, dass jetzt gerade die große Islamisierung stattfindet. Ist das jetzt der nächste islamische Staat oder eine islamistische Diktatur, die da gerade zwar stückweise und Schritt für Schritt, aber doch beharrlich aufgebaut wird?
Nee, das sieht eigentlich momentan niemand so, außer Leute, die also extrem auf die Vergangenheit von HTS als Al-Qaida fokussiert sind. Das ist, sagen wir, Syrien stärker einen islamisch-sunnitischen Charakter tragen wird, als es das unter der Assad-Diktatur getan hat, denke ich, ist keine Frage. Das merkt man jetzt schon in denen, wie neue Schulbücher umgeschrieben worden sind, wie geredet wird, wie diskutiert wird. Also das, denke ich, ist eine Entwicklung, die stattfinden wird. Aber bislang deutet wenig darauf hin, dass diese Ängste, das wird jetzt so ein Al-Qaida-Kalifat, so mit Kopf ab und strengster Scharia und Segregation von Frauen, das ist die Richtung, die will ganz offensichtlich Ahmed al-Shara und die HDS so auch nicht. Und die würde auch innerhalb von Syrien auf extrem starken Widerstand stoßen. Also das hat man auch jetzt bei dieser nationalen Dialogkonferenz gesehen, bei den Reaktionen unterschiedlicher politischer Kräfte. Sehr, sehr viele Leute in Syrien sehen sehr, sehr, sehr genau hin, welche Schritte da HDS im Moment versucht zu gehen und in welche Richtung es geht. Und eben die Kritik sowohl an dieser nationalen Dialogkonferenz wie auch an den Personen, die für dieses Verfassungskomitee ausgewählt worden sind, sind schon relativ ausgeprägt und heftig. Das heißt, jeder Schritt hin zu, in Anführungsstrichen, mehr Islamisierung stößt dann auch in Syrien sehr schnell seitens anderer politischer Gruppierungen, seitens der doch sehr aktiven immer noch Zivilgesellschaft auf Widerstand, und auf diesen Widerstand reagiert dann auch jedes Mal bislang HDS.
Das ist die politische Ebene. Befriedet in dem Sinne ist das Land ja trotzdem noch immer nicht. Es gibt an mehreren Schauplätzen Auseinandersetzungen bewaffneter Natur. Einerseits natürlich nach wie vor im Norden und Nordosten, aber jetzt über die Kurden und die Situation haben wir ja schon in einer unserer früheren Folgen gesprochen. Also lassen wir das mal dieses Mal beiseite, sprechen wir über zwei andere Schauplätze. Da gab es zum einen mehrere Zusammenstöße zwischen HTS-Truppen oder neuen Regierungstruppen und offenkundig der Hisbollah an der Grenze zum Libanon. Es wurde berichtet, dass die Hisbollah offenkundig versucht habe, da Waffen zu schmuggeln von Syrien in den Libanon, und da sei es dann eben zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, das ist schon ein paar Wochen her, aber denke ich, eine relativ wichtige Entwicklung, dass sogar Einheiten der HDS ein Stück weit in den Libanon einmarschiert sind bei diesen Auseinandersetzungen. Es ist unklar, ob es direkt mit der Hisbollah gewesen ist oder ob es mit kriminellen Clans gewesen ist, die mit der Hisbollah verbündet sind und für den Waffenschmuggel Iran, Damaskus, Hisbollah sozusagen verantwortlich gewesen sind. Aber diese Zusammenstöße zeigen, HTS versucht wirklich sehr, sehr ernsthaft diesen Waffenschmuggel zu unterbinden, den Rückhalt, gerade eben auch kriminellen Rückhalt, den Hisbollah immer noch in Syrien auch hat, weil es um viel Geld geht, auszutrocknen, so wie er auch momentan gegen diesen ganzen Kaptagonen-Fabriken sehr, sehr radikal vorgegangen wird. Und es war interessant, dass in diesem Grenzgebiet bei Qusair an der syrisch-libanesischen Grenze dann eben syrische Einheiten, Tunnel, Verstecke etc. entdeckt haben, in denen Falschgeldpressen standen, mit denen offensichtlich die Hisbollah auch eine Teilschuld an dem kompletten Verfall des libanesischen Fund gehabt hat, Waffenlager, und die wurden aufgebracht. Ja? Also die Versuche, das, was von dieser Axis of Resistance, also Iran, Hisbollah, für die ja Syrien ein ganz, ganz enorm wichtiger Unterstützer und ein ganz enorm wichtiges Transitland gewesen ist, auszutrocknen, sind sehr, sehr, sehr ernsthaft, und man demonstriert eben ganz deutlich auch gegenüber dem Libanon, man ist da bereit, sehr weit zu gehen. Ebenso wie HTS auch gegenüber dem Iran immer signalisiert hat, man ist bereit, sehr weit zu gehen. Also das Verhältnis zum Iran ist im Prinzip inexistent. Iraner dürfen nicht mehr nach Syrien einreisen, und ehemalige Standorte von schiitischen Milizen, Waffenfabriken etc., die nicht von Israel bombardiert worden sind, sind inzwischen auch alle von HTS übernommen worden. Ne? Also das ist der eine Konflikt im Westen Syriens, Der andere, der sich verschärft, ist der mit ehemaligen Anhängern des Regimes, gerade im Küstengebiet, das ja mehrheitlich von Alawiten besiedelt ist. Und Alawiten haben eine ganz wichtige Rolle innerhalb der Assad-Diktatur gespielt. Das, denke ich, ist weitgehend bekannt. Viele hochrangige Baas-Mitglieder, Geheimdienstmitglieder sind in dieses Küstengebiet geflohen im Dezember. Und man versucht jetzt gerade auch im Rahmen dieser Transitional Justice die festzunehmen. Häufig kommt es bei diesen Festnahmen zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Und diese bewaffneten Auseinandersetzungen können immer ganz schnell dann so aussehen oder wirken, als sei das jetzt sozusagen ein Konflikt zwischen sunnitischen Arabern und Alawiten. Wobei es eben in den meisten Fällen, auch wenn das ein Pulverfass ist, um ehemalige Mitglieder, Mitarbeiter, Anhänger, hohe Funktionäre des Regimes geht.
Das heißt, das ist der Ursprung der Meldungen, die man gelegentlich liest und hört, dass die Islamisten in Syrien jetzt gegen die alawitische Minderheit vorgehen. Das ist das, worauf sich das bezieht?
In der Regel lässt es sich auf sowas zurückführen, ja. Und natürlich ist ganz wichtig, dass es eine enorme Propaganda gibt, die vom Iran, von Russland, vom Ex-Regime gefördert wird, wo jeder solcher Zusammenstöße sofort in diese sozusagen in diese Schablone reingepresst wird. Also jetzt beginnt der Völkermord gegen die Alawiten. Das haben wir immer gesagt. Da muss man furchtbar aufpassen. Ich kann da auch nur empfehlen, wenn man entsprechende Meldungen sieht, zum Beispiel bei Verify Syria. Das ist eine sehr, sehr gute Organisation, die einfach solche Meldungen überprüft, ob das Fake News sind, was da wirklich passiert ist, nachzuschauen, bevor man sie zum Beispiel bei sich auf sozialen Medien teilt. Die machen da einen guten Job und warnen eben auch ganz eindeutig vor russisch gesteuerter, iranisch unterstützter Propaganda gegen das Regime. Denn das muss klar sein, man mag jetzt von HTS halten, was man will. Die ehemaligen Alliierten des Assad-Regimes versuchen alles, um Syrien zu destabilisieren. Also Iran hat auch ganz klar Anfang des Jahres gesagt, wir wollen wieder, dass Syrien Teil der Achse des Widerstandes wird. Und das ist ein Teil einer hybriden Kriegsführung.
Es ist ja auch jetzt gestern oder diese Tage von einer iranischen Nachrichtenagentur bekannt gegeben worden, dass eine neue islamische Widerstandsgruppierung gegründet worden sei in Syrien, die halt da jetzt die Angriffe auf das neue Regime und so weiter vornehmen würde. Also das fällt ja genauso in die Strategie da rein, diesen Übergang eben mit gewalttätigen Interventionen zu verunmöglichen.
Ja, wobei diese Organisation hat im Januar schon ihre Existenz erklärt und ist eine sehr obskure Mischung aus der Syrian Socialist National Party, die früher der einzigen offen nationalsozialistischen Partei im Nahen Osten, die auch ein Hakenkreuz als ihr Emblem hat und sehr eng mit der Baas-Partei alliiert gewesen ist, also auch Minister gestellt hat und irgendwelchen vom Iran unterstützten, wissen wir nicht genau, vielleicht ehemaligen auch Regimeleuten, die jetzt im Südwesten sozusagen den bewaffneten Widerstand gegen Israel und das syrische Regime erklärt hat. Wie erfolgreich dieses Modell sein wird, wissen wir nicht. Aber es ist klar, was der Iran da will, ist sozusagen eine Wiederholung des sehr erfolgreichen sogenannten Widerstandes gegen die Amerikaner im Irak, wo ja auch Mitglieder des ehemaligen Baas-Regimes im Irak sich dann mit Al-Qaida-Islamisten alliiert haben. Später ist dann da der Islamische Staat ja auch hervorgegangen. Also es ist ganz klar, der Iran versucht mit allen Mitteln dieses syrische Regime zu destabilisieren und tut das sowohl, indem er solche Organisationen unterstützt, als auch jeder Art von hybrider Kriegsführung.
Wir werden den Link zu der von dir erwähnten Webseite auf jeden Fall auch in die Beschreibung dieses Videos posten, damit sich da alle auch selbst ein Bild machen können. Ein anderes Thema, über das wir sprechen müssten, ist Israel. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat vorige Woche mit einer Bemerkung aufhorchen lassen. Er hat im Prinzip erklärt, dass Israel so eine Art Schutzmachtstatus für die Drusen im in Syrien übernehmen würde. Er hat erklärt, Israel werde keine HTS oder sonstigen bewaffneten Gruppierungen dulden südlich von Damaskus. Also er fordert, dass der Süden des Syriens einfach entmilitarisiert wird, im Prinzip, wie er das genannt hat. Was ist denn davon zu halten? Warum sollte Israel jetzt die Schutzmacht der Drusen in Syrien werden? Wollen die das überhaupt und wie wird das aufgenommen?
Ja, also es ist sehr, sehr schwer durchzusteigen, was die Israelis da gerade tun und welches Ziel sie verfolgen. Und das war auch jetzt nicht besonders erfolgreich. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Also es gibt ja sozusagen in so eine Schule der israelischen Außenpolitik seit den 70er Jahren, die sagt, also wir müssen uns quasi mit den nicht sunnitisch-muslimischen Minderheiten im Nahen Osten verbünden, mit den Maroniten im Libanon, den Drusen, den Kurden und dann sozusagen gemeinsam irgendwie so eine Front gegen die Mehrheit in der Region bilden. Und das hat eine große Rolle auch gespielt damals Anfang der 80er Jahre beim Einmarsch der Israelis im Libanon, also die Unterstützung ja damals sogar der Maroniten und der Schiiten im Süden des Libanon, was furchtbar schief gegangen ist. Aber man sieht, also diese Schule existiert immer sehr stark noch so im Denken sehr vieler Israelis, wie man 2017 als einziger Staat der Welt etwa das kurdische Unabhängigkeitsreferendum im Irak unterstützt hat, also gegen EU und USA, was am Ende den Kurden jetzt auch nicht so sonderlich viel im Irak gebracht hat. Und durch die Tatsache, dass eben in Israel sehr viele Drusen leben, in der Armee auch dienen, man im Golan, den Golan ja besetzt hält, gibt es halt diese Vorstellung, dass man sozusagen da so eine Allianz mit den Drusen in Syrien schließen kann, weil sie ja von den Islamisten vom HTS unterdrückt würden. Das ist ja auf drusischer Seite in Syrien nie auf besonders große Gegenliebe gestoßen, auch wenn es da ein paar Einzelpersonen und Gruppen gibt, die sich von einer engeren Kooperation mit Israel etwas versprechen. Und Auslöser dieser jüngsten Äußerung waren Zusammenstöße in Jaramana. Das ist ein Vorort von Damaskus, der vielleicht so 6 Kilometer von der Umayyaden-Moschee entfernt liegt, im Osten, also schon sehr im Zentrum von Damaskus, in dem mehrheitlich Drusen und Christen leben. Und es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen vermutlich kriminellen Organisationen in Jaramana und HTS-Milizen, bei denen Leute zu Tode kamen. Und dann folgte diese Äußerung von Netanyahu, also man wäre da sozusagen, man würde da zum Schutz der Drusen intervenieren. Das ist schon praktisch sehr fraglich, wie die israelische Armee 18 Kilometer durch Damaskus fahren will, um in einem nordöstlichen Vorort dann Drusen vor dem HTS zu schützen. Einher ging das mit diesem sukzessiven Vorstoß der Israelis aus ihrer der UN-Sicherheitszone am Golan in syrisches Gebiet hinein, wo sie ja an einigen Stellen 5 bis 10 Kilometer sozusagen jetzt innerhalb Syriens stehen. Und einer Eskalation in Suweida, der Hauptstadt sozusagen der Drusen im Südwesten Syrien, wo plötzlich eine israelische Fahne an einem der Hauptkreisel der Stadt gehisst worden ist, was zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat. Und auch diese Fahne wurde dann entfernt. Und fast alle bedeutenden Vertreter der drusischen Gemeinschaft haben sich sofort davon Israel distanziert, sehr, sehr kritische Äußerungen getätigt, sehr starke Statements gegenüber der syrischen Zentralregierung abgegeben. Also der Erfolg dieser ganzen Aktion ist bisher nicht ersichtlich. Im Gegenteil, habe ich eher den Eindruck, wir haben damals ja, als ich im Januar in Syrien war, auch mit sehr, sehr vielen Leuten in Suweida gesprochen, dass die Israelis da gerade schaffen, eher mehr Leute gegen sich aufzubringen, als vorher der Fall war. Vor dem Hintergrund, dass ja gerade im Süden Syriens so vor 7, 8 Jahren die Einheiten der Free Syrian Army sehr eng mit Israel zusammengearbeitet haben. Also es gibt in Deran, Suwayda schon Kontakte nach Israel. Man hat damals seine Verwundeten nach Israel gebracht. Man hatte sich von Israel Unterstützung erhofft. Die Israelis haben sich dann in einem Deal mit den Russen aus diesem Gebiet zurückgezogen und das im Prinzip Assad und Russland überlassen, was eher in der Region zu Unmut geführt hat. Die augenblickliche Politik erschließt sich mir auch nicht, weil wenn man den Süden von Damaskus demilitarisiert, entsteht da ein Vakuum. Und eben diese Islamic Resistance Front, von der wir vorhin gesprochen haben, ist ja genau in dieser Region aktiv. In dieser Region war zeitweilig der IS auch sehr aktiv. Es gab dieses ganz, ganz üble Selbstmordattentat in Suwayda vor, ich glaube, 2018 mit sehr, sehr vielen Toten. Also es ist eine sehr komplizierte Region und wenn da niemand für sozusagen Sicherheit sorgt, kann man relativ gut davon ausgehen, dass dort sich neue bewaffnete Banden bilden, die sich nicht nur gegen Damaskus, sondern auch gegen Israel richten. Also wollen die Israelis bis die südlichen Vororte von Damaskus jetzt eine neue Pufferzone einrichten und da militärische Langfristbesatzung machen? Also es erschließt sich alles nicht so wirklich, was diese Politik gerade soll.
Es ist ja auch insofern überraschend, also es gibt eine große Diskrepanz auf der einen Seite zwischen sehr scharfen Aussagen, die aus Israel in Richtung HTS, Richtung Damaskus und neuer Führung getätigt werden. Auf der anderen Seite in Damaskus selber, die Übergangsregierung und der Übergangspräsident bemühen sich ja, das alles sehr klein zu kochen, auf niedriger Flamme zu halten. Also auch diese Angriffe Israels auf Armeestützpunkte und Luftwaffenstützpunkte und so weiter, die sind alle mehr oder minder hingenommen, akzeptiert worden. Jetzt diese nationale Dialogkonferenz hat schon gefordert, dass Israel sich zurückzieht aus diesen Gebieten, die halt über die Waffenstillstandslinien sozusagen nach dem Yom Kippur-Krieg hinausging. Aber auch da ist es so, das wird ja alles, also es sieht jetzt nun wirklich nicht aus, als ob die neue Regierung in Damaskus irgendwie darauf aus wäre, sich jetzt ausgerechnet mit Israel anzulegen. Also woher diese Diskrepanz?
Ich weiß auch nicht. Also du sagst, ich würde auch deiner Einschätzung zustimmen. Also dafür, dass Israel da tagelang die gesamte syrische Armee zusammengebombt hat, was da übrig geblieben ist, ein Teil von Südsyrien besetzt, sehr, sehr aggressive Töne spuckt, kommt von syrischer Seite sehr wenig. Das ist sehr, sehr verhalten. Die Syrer haben einfach momentan auch andere Probleme. Also das Land liegt ökonomisch da nieder. Es gibt Tausende von Spannungen. Die Hälfte der Bevölkerung sind Binnenvertriebene oder Flüchtlinge. Also es ist nicht, und ganz offensichtlich ist es nicht die Strategie des HTS, von innenpolitischen Problemen ablenken zu wollen und das jetzt auf den außenpolitischen Feind zu projizieren. Das tun sie nicht. Ich meine, wir kennen das aus dem Nahen Osten bestens, diese Strategie. Ich weiß auch nicht, was mittelfristig Israel sich davon verspricht, weil je weniger syrische Armee es gibt, je mehr muss Syrien nach Partnern suchen, um seine Sicherheitskräfte wieder aufzubauen. Und das ist im Augenblick die Türkei, die bietet sich da an, die macht Angebote. Es gibt Verhandlungen, ob die Türkei sogar Militärbasen in Syrien erhält. Und gerade von viele in der neuen israelischen Regierung fürchten ja extrem eine Stärkung der Türkei in Syrien und rufen jetzt die Russen auf, doch bitte in Syrien zu bleiben, was wiederum in Syrien auch nicht gerade für große Sympathien sorgt, weil nach den Iranern sind die Russen am zweitverhasstesten. Und ob das alles so mittel- und langfristig in irgendeiner Weise positive Früchte zieht, wage ich momentan zu bezweifeln, gerade ja auch angesichts der Tatsache, dass Syrien ein ganz wichtiges Nachbarland Israels ist und mittelfristig da nur irgendeine Friedensabkommen wirklich beiden Seiten etwas bringt. Und jetzt innerhalb der islamischen oder islamistischen Welt gibt es zwei maßgebliche Akteure, die momentan sehr, sehr viel Einfluss in Damaskus haben. Das ist auf der anderen einen Seite Saudi-Arabien und die Emirate mit einem eher salafistischen Hintergrund, die, denke ich, politisch eigentlich auch dem Al-Shara und der syrischen Regierung näher stehen mit ihrer Vorstellung. Und auf der anderen Seite gibt es die Türkei, die ja wiederum eher mit den von Saudi-Arabien extrem verhassten Muslimbrüdern alliiert ist, die Türkei und Katar. Und innerhalb dieser zwei extrem wichtigen Blöcke gibt es Spannung um Einfluss, um die Zukunft der Region, um auch die Verfassung eines zukünftigen Syriens und so weiter. Vermutlich wäre es da wesentlich intelligenter, würde ich sagen, diese Spannung zwischen Salafisten und Muslimbrüder für sich auszunutzen, als die alle über den Kamm zu scheren, das sind alles Islamisten, also müssen wir sie alle bekämpfen. Und was die Drusen anbelangt, wage ich momentan auch zu bezweifeln, ob die libanesischen Drusen, die einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Region spielen und auch im Libanon spielen, also ohne Walid Jumblatt, den berühmten Drusenführer, der alle zwei Wochen die Allianzen wechselt, geht im Libanon nichts. Und ob die da gerade mit dieser Politik besonders glücklich sind, angesichts auch der extremen Veränderungen, die im Libanon stattfinden, mit Schwächung der Hezbollah und so weiter und so fort, weiß ich auch nicht. Also zusammengefasst, mir scheint, was die Israelis da in Syrien machen, momentan eher etwas kurzsichtig, ohne eine wirklich langfristige Strategie, wie man sich in diesem sehr, sehr rasant verändernden Nahen Osten momentan als Akteur neu positionieren kann.
Du hast die extrem schwierige wirtschaftliche Situation angesprochen. Lass uns das zum Anlass nehmen, sozusagen einen geografischen Sprung zu machen, weg aus der Region hin zu Europa. Die Europäische Union hat letzte Woche angekündigt, zumindest einen Teil der Sanktionen gegen Syrien aufzuheben oder auszusetzen. Das stößt auf sehr geteilte Reaktionen. Die einen befürworten das, andere sagen, ja, das ist ja typisch, die Europäer machen schon wieder den Fehler, irgendwelche Islamisten zu unterstützen und wie kann man nur und so weiter. Wie siehst du das? Ist die Aufhebung der Sanktionen zunächst einmal eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, also wir dürfen ja nicht vergessen, über die Jahre ist Syrien unter eins der heftigsten Sanktionsregime gestellt worden, die es je gab. Also von EU, Amerikanern, UN, allen möglichen, dass die Situation in Syrien dann nur extrem von betroffen gewesen ist. Momentan, das muss man einfach auch mal unterstreichen, glaube ich, 80% aller Syrer mehr oder weniger beim Existenzminimum leben. Großteil von Nahrungsmittelhilfe durch internationale Organisationen abhängig ist und diese ganzen Hilfe wird ja momentan auch durch Trump massiv zusammengestrichen. Also ist eine ökonomische Perspektive für Syrien geben muss, sonst funktioniert das nicht, sondern insofern ist es, denke ich, richtig, darüber zu diskutieren, erstmal Sanktionen, die Lebensmittel, Technologieimport, Medikamente etc., Geld vor allen Dingen, Überweisungen, das ganze syrische Zahlungssystem sehr lahmgelegt, zu lockern oder aufzuheben. Einfach auch, damit die syrische Bevölkerung etwas weniger leidet, als sie das im Moment tut. Sinnvoll ist aber, dies mit Forderungen zu verbinden, die relativ klar sein sollten und in denen man sich auch relativ klar innerhalb der ganzen Spannung und Konflikte in Syrien positioniert. Ganz egal, ob das jetzt um die Frage der neuen Verfassung, von Wahlen, von Frauenrechten etc. Darum geht oder eben auch um die Frage der Zukunft der kurdischen Gebiete und der Selbstverwaltung, die es ja de facto im Nordosten von Syrien gibt. Da höre ich relativ wenig. An dem Punkt. Also während ganz klar, sagen wir mal, die Türkei und Saudi-Arabien und andere mit ihren Hilfen auch immer ihre politischen Vorstellungen verbinden, sehr deutlich und das auch immer in der Vergangenheit im Nahen Osten getan haben, tritt Europa nämlich wieder sehr, sehr leise auf und nicht als ein potenzieller Verbündeter von Kräften, die in Syrien einen eine republikanische Verfassung fordern, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichheit zwischen Mann und Frau und eben eine Lösung im Sinne aller Syrerinnen und Syrer mit den sogenannten Minderheitenfragen. Ich mag diesen Begriff Minderheiten überhaupt nicht, aber eben der Zukunft von Kurden, Alawiten, Dosen, der ja objektiv eine große Frage ist. Also wie transformiert man eines der letzten Länder im Nahen Osten, in dem es eigentlich noch diese alte Multinationalität und Multireligiosität gibt, die den Nahen Osten bis ins 20. Jahrhundert einfach substanziell ausgemacht hat?
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Aufhebung von Sanktionen ja, aber verbunden mit bestimmten Forderungen oder Versuchen der Einflussnahme. Wenn du eine erheben müsstest, was wäre die zentrale Forderung, die die Europäer stellen müssten?
Naja, also sagen wir es mal aus meiner Position, ich bin kein Politiker. Ich denke, die zentrale Forderung für den ganzen Nahen Osten müsste sich um diesen wichtige Wort Citizenship positionieren. Wir in Europa oder im Westen haben immer keine Vorstellung, warum ist Citizenship, also ins Deutsche schlecht übersetzt mit Staatsbürgertum, weil da ist zu viel Staat drin. Warum ist Citizenship so eine extrem wichtige Forderung auch von Leuten? Also Citizenship auf der einen Seite und die andere ein Gesetz für alle. One law for all, weil in islamischen Ländern das einfach schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Also erstens ist man nicht wirklich Citizen gewesen, man ist Untertan einer von Diktaturen gewesen, also eine ganz alte, auch europäische Idee sozusagen vom Untertan zum Bürger und in dem ganzen auch Prozess zu lernen, was das eigentlich bedeutet, plus eine Bürgergesellschaft und ein Bürgerstaat, jetzt wirklich mal so im emphatischen Sinne des 19. Jahrhunderts, wo ein gewähltes Parlament den Willen des Volkssouveräns repräsentiert, das heißt auch Gesetze geben kann und nicht Gesetze von Gott gegeben wurden über die Vorstellung des politischen Islam. Das ist ja auch jetzt eine der ganz zentralen Konfliktlinien zwischen zum Beispiel HTS und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Syrien. Also wir hören von HTS viel von Wahlen und von Inklusion und Minderheitenrechten, aber was wir nicht hören, ist irgendetwas von Demokratie und wirklich einer Verfassung, die festschreibt, also das Volk ist der Souverän. Was ein generelles Problem politischer Islamisten ist, à la couleur, egal ob sie jetzt radikal wie der IS sind oder irgendwelche vermeintlich moderaten Muslimbrüder, sie haben ein unheimliches Problem mit Volkssouveränität, weil im islamischen Denken Gott Gesetze gegeben hat und es uns Menschen nicht obliegt, diese Gesetze in Frage zu stellen. Das zweite große Problem immer, was man hier auch nicht sieht, ist, es ist eine Sache von Minderheiten zu reden. Es ist eine andere Seite von gleichen Bürgerrechten zu reden. Islamisches Rechtsdenken ist konkret. Also im islamischen Rechtsdenken sagt, Frauen sind anders als Männer, also brauchen wir im Prinzip andere Gesetze für Frauen oder andere Rechtsvorschriften für Frauen als für Männer. Muslime sind anders als Nicht-Muslime, also bedarf es da anderer Gesetze, andere Rechtsvorschriften. Und seit über 20 Jahren gibt es diese ganz starke Gegenbewegung von Frauenrechtlern, von Zivilgesellschaft, von wirklich säkularen Kräften, die sagen, nein, was wir brauchen, ist ein Gesetz für alle. Also wo der Einzelne, der abstrakte Staatsbürger vor dem einen Gesetz ist. Und das sind seit auch dem Beginn des arabischen Frühlings die wirklichen Bruchlinien im Nahen Osten. Wer ist dafür und wer ist dagegen? Und in diesem Konflikt sehe ich nicht, dass Europa sich da je wirklich progressiv positioniert hat, weil es eben immer diese Fluchttür gibt. Lass uns mal über Minderheiten reden. Und das ist in Syrien jetzt auch der Fall. Also schützt bitte die Minderheit der Kurden, die in Kurdistan keine Minderheit sind. Schützt die Drusen, die in ihren Regionen auch keine Minderheit sind. Die Alawiten, die in ihren Gebieten auch keine Minderheit sind. Also wenn ihr nur jetzt dafür sorgt, dass Minderheiten geschützt sind, dann tut ihr uns ja schon mal einen großen Gefallen. Aber selbst innerhalb, und das ist das Interessante, etwa in Suwei, da haben Leute mir gesagt, wir wollen keine Minderheit sein. Wir wollen gleiche syrische Staatsbürger sein. Und dieser interessanterweise, diese wirklich hochpolitische Auseinandersetzung, wo es wirklich auch um die Zukunft von Verfassungen und Staaten, der Zukunft des Nahen Ostens und die Frage, wie man mit dieser eben multinationalen, multireligiösen Bevölkerung dort ja, progressiv umgehen kann, diese Auseinandersetzung finden in Europa überhaupt nicht statt. Man scheint das gar nicht wirklich wahrzunehmen.
Es ist ja interessant, eben Al-Sharaa als Übergangspräsident, dass er bekennt sich ja immer wieder so zum Pluralismus und man muss die Vielfalt Syriens anerkennen und lauter solche Formulierungen, aber eben genau wie du sagst, nie konkrete Bekenntnisse, was das jetzt rechtlich genau bedeutet, ob das einfach unterschiedliche Rechtssysteme für unterschiedliche Gruppen dann werden oder eben doch nicht. Also wenn man das ein bisschen provokant sagen würde, würde man ja sagen, naja, das Recht auf Differenz oder die Anerkennung von Differenz gilt doch in Europa als total progressiv. Was hat man jetzt dagegen plötzlich?
Genau, also um die These mal zuzuspitzen. Ich denke, eine gewisse Linie innerhalb des politischen Islam, gerade sehr stark momentan gefördert von Saudi-Arabien und den Emiraten und Oman, weniger von der Türkei, weil die Türkei hat einfach noch diese alte republikanische Tradition. Die kann Erdogan auch nicht so schnell aushebeln. Gefördert vom Golf und von anderen islamischen Intellektuellen ist genau sozusagen diese, wir springen jetzt mitten in die Postmoderne hinein und sind anschlussfähig als Herrscher, nicht in Opposition, als Herrscher an ein Narrativ, das ja sozusagen diese Vorstellung von Demokratie, Volkssouveränität etc. in einer ganz großen Krise ist und mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr richtig umgehen kann, während unser System eben geschichtlich viel, viel toleranter war als das westliche und der Diversität von Gesellschaften wir extrem entgegenkommen, aber eben wir nicht den Fehler machen, so etwas wie allgemeines Wahlrecht, Volkssouveränität, was nur zu Populismus und etc. führt, sondern ein System der islamischen, das Berat der Consultancy haben, wie das auch im Koran vorgesehen ist, also die einzelnen Bürger oder Untertanen haben das Recht, in beratender Funktion mit den Herrschenden zu sprechen. Die Grundlage für das Ganze ist islamisches Recht. Aber Minderheiten, religiöse Minderheiten werden völlig toleriert. Und genau, das Ganze ist dann so ein bisschen das, was so Dubai heute so attraktiv für alle macht. So, das ist ein wenig die Vorstellung, die da schon in sehr vielen Köpfen herumschwebt. Und diese Vorstellung ist natürlich anschlussfähig an diese ganzen postmodernen Diskussionen über Differenz und Hautfarbe und Religion und Geschlecht und alle sind unterschiedlich und wir müssen permanent also auf die Unterschiede achten und die alte Vorstellung einer bürgerlichen, abstrakten bürgerlichen Gesellschaft, in der alle vor dem Gesetz gleich und abstrakt frei sind, wird diesen ganzen Differenzen nicht gerecht und ist potenziell rassistisch und das kennen wir ja alle. So. Und diese beiden treffen sich in einer gewissen Hinsicht und treffen sich auch mit diesem Ethnopluralismus der neuen Rechten. Also die ja nicht mehr sagt, Freiheit und Gleichheit ist ein universelles Recht alles aller, die Menschenantlitz tragen, sondern das ist eine abendländische Errungenschaft und die verteidigen wir im Abendland und im Orient oder anderswo, sollen Leute das nach ihrer Kultur und ihrer Geschichte machen. Und dagegen gibt es eben, wie gesagt, den Kampf um genau diese alten Ideen von 1848 oder 1789, die hochaktuell sind, wenn man heute nach Syrien fährt und sich mit jungen Leuten unterhält, wird man feststellen, diese Ideen sind es, die sie sozusagen im Kopf haben und für die sie kämpfen.
Ja, es zeigt einmal mehr wieder, dass, auch wenn man die Entwicklungen im Nahen Osten verfolgt, man ja nicht über irgendwas Exotisches, weit Entferntes diskutiert, sondern um Sachen, die genau die gleichen Fragen betreffen, die im Prinzip hier auch diskutiert werden müssten, zumindest wenn man, wenn Leute irgendwie eine Form von Bewusstsein über die eigenen Gesellschaften eigentlich haben wollen und über die politischen Systeme, in denen sie leben. Thomas, ich würde sagen, an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast.
Sehr gerne.
bald wieder fortsetzen mit einer nächsten Folge unseres Videos. Mir bleibt also dann nur dir Dank zu sagen und gleichzeitig auch Ihnen, liebe Zuseher, zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, wenn Ihnen andere Gespräche auf unserem YouTube-Kanal gefallen, dann liken Sie unseren Kanal, abonnieren Sie unseren Kanal, posten Sie Kommentare. Alles das hilft uns mit YouTube und den dort herrschenden Algorithmen enorm weiter. Ansonsten nochmal vielen Dank, Thomas, und einen schönen Tag.
Schöne Grüße nach Wien. Ne?
Dankeschön. Ja.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.